wenn ich höre, wie sie aufbegehren gegen dieses kranke System. Da fass ich wieder neuen Mut, ja, die Jungen, die werden sich wehren. Die wird man nicht alle kaufen, ja, mein Kind, ich glaube ganz fest, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Oh, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt.
Auf Platz 1 im Januar, Dominik Planker mit Deine Generation. Das war die Liederlounge für heute. Mehr Infos zu den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Songs unter liederbestenliste.de. Mein Name ist Michael Lohse und verabschieden möchte ich mich mit einem Song, der die gleichen Fragen stellt wie eben Dominik Planker, nur in der kölschen Version. Tommy Engel hat nach vielen Jahren erstmals wieder ein Studioalbum veröffentlicht, Fliehe. Und darauf findet sich auch diese schöne Hommage an die kommende Generation. Alles für die Pens, sprich alles für die Kinder. In diesem Sinne noch einen schönen Abend.
Man gedacht, mir wäre schlau, han immer hier noch gebaut. Stets noch für nur gedacht, über Schwächlinge gelacht. Uns ät kaputt gemacht. Neid und Gier uns Regiment an der Aufschwung glatt verpennt. Man gelebt so wie der Ständ, dem Spiel erkennt, es ist nicht alles Jult, was glänzt. Von jetzt an alles für die Pens. Alles für die Pens, weil das Lachen von einem kleinen Mensch das Einzige ist, was zählt. Es gibt uns Trost und Zuversicht für eine bessere Welt. Alles für die Pens. Und jetzt an alles für die Pens. Nicht nur Friedachs hat ihr recht, ihr brüllt uns mitten in das Gesicht. Ihr habt Angst vom Overkill und Drecksmillionenspiel, immer mehr von viel zu viel. Wir brauchen Radikalität und einen Größenwahn, die Diät. Es ist zick für einen Neuanfang, fort mit der rauen Eminenz, da jedet kein Karenz. Von jetzt an alles für die Pens. Alles für die Pens, weil das Lachen von einem kleinen Mensch das Einzige ist, was zählt. Es gibt uns Trost und Zuversicht für eine bessere Welt. Alles für die Pens. Und jetzt an alles für die Pens. Wir wären so jen neugeboren, wie der Frühling im neuen Ornat. Ein Stimm in uns seid euch, und doch bestimmt setzt doch alles auf ein Kart. Von jetzt an alles für die Pens. Alles für die Pens. Es gibt uns Trost und Zuversicht für eine bessere Welt. Alles für die Pens. Von jetzt an alles für de Pens.
Kleine Laubknigge.
Der Katzenknigge.
Der Elektroknigge.
Der clevere Heizknigge.
Der Smartphone.
Zeitzeichen erinnert an eine Schrift, die bis heute weitgehend missverstanden wird.
Das Buch ist unglaublich aktuell, weil es eben nicht auf strenge Regeln hin abzielt.
Stichtag 2. Januar 1788. Freiherr von Knigge veröffentlicht über den Umgang mit Menschen.
Gerade im Adel galt Knigge als Hochverräter. Ja, als Aufklärer, Anhänger der Französischen Revolution.
Zeitzeichen am Montag um 9.45 Uhr hier in WDR 5 und jederzeit in unserer WDR 5 App.
WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Katja Ruppenthal. Guten Abend.
Danke allen, die helfen. Mitmenschlichkeit, das ist unsere Antwort auf die unmenschliche Brutalität dieses Krieges.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat all jenen Menschen gedankt, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Als Beispiel für Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft nannte er in seiner Neujahrsansprache auch die Beschäftigten in Krankenhäusern, die oftmals erschöpft seien. Besonderen Fokus legte Wüst auf die wachsende Einsamkeit in der Gesellschaft.
Andere in die Mitte nehmen, sich gegenseitig Halt geben, das brauchen wir viel öfter im Alltag. Wir alle können, wir alle sollten mehr tun, um andere so oft wie möglich aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Das geht mit gar nicht so großem Aufwand. Durch ein gutes Wort, durch eine Einladung, durch ein Gespräch.
Aufgezeichnet wurde die Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten in einer Dortmunder Initiative für Wohnungslose. In NRW zieht die Polizei eine gemischte Bilanz nach den Silvesterfeiern. Meistens blieb es friedlich. In einigen Städten wurden aber Einsatzkräfte mit Böllern angegriffen, so in Bochum, Hagen und Bonn. Insgesamt wurden 42 Polizistinnen und Polizisten bei ihrem Dienst am Jahreswechsel verletzt. Brasilien hat einen neuen Präsidenten. Am Abend wurde der Linkspolitiker Lula da Silva vereidigt. Mit dabei war auch Bundespräsident Steinmeier. Lula löst den Rechtsextremisten Bolsonaro ab. Als ein wichtiges Ziel nannte er den Schutz der Regenwälder. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt. Die Polizei in Wien hat offenbar eine Störaktion von Klimaaktivisten beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker verhindert. Die Aktivisten wurden anscheinend von Zivilpolizisten erkannt und aus dem Saal gebracht. Sie sollen Sekundenkleber dabei gehabt haben. Das Neujahrskonzert wird in fast 100 Ländern übertragen. Bei der Darts-WM in London hat der Deutsche Gabriel Clemens das Halbfinale erreicht. Er setzte sich gegen den Weltranglisten-Ersten Gerben Price aus Wales mit 5:1 durch. Das nächste Spiel für den 39-Jährigen ist morgen.
WDR aktuell aus der Region.
Die Explosion eines oder mehrerer Lithium-Akkus hat in einem Kölner Mehrfamilienhaus einen Wohnungsbrand ausgelöst. Dabei wurden am Nachmittag 6 Menschen verletzt. Erik Butterbrot, WDR Köln.
Unter anderem mussten der Wohnungsbesitzer und Bewohner der darüberliegenden Wohnung im Krankenhaus behandelt werden. Gebrannt haben sollen Akkus von Baugeräten und eines E-Bikes. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu der Explosion kommen konnte. Experten warnen häufig davor, dass Lithium-Akkus brennen oder explodieren können, wenn sie falsch gelagert werden oder beschädigt sind.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es verbreitet regnerisch mit starkböigem Wind bei 12 bis 7 Grad. Morgen erst regnerisch, teils mit kräftigem Regen, später vom Niederrhein her freundlicher. Dazu in Dinslaken und Kleve 12 Grad, in Brühl 13 und in Arnsberg und Iserlohn 14 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ich habe nur eine Entwarnung für Sie, und zwar für die B54 Hüttentalstraße Lüdenscheid Richtung Siegen. Hier ist kein Falschfahrer mehr zwischen Krombach und Kreuztal unterwegs. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt von NDR Info in Hamburg mit Milat Kupay. Ja, vor etwa 4 Stunden hatte sie begonnen, die große Zeremonie zur Amtseinführung des neuen brasilianischen Präsidenten. Jetzt ist es offiziell, Sie haben es in den Nachrichten gehört, der neue Regierungschef Brasiliens, Lula da Silva, ist vereidigt worden. Damit löst er seinen rechten Vorgänger Jair Bolsonaro ab. Zehntausende sind in der Hauptstadt zusammengekommen, auch viele Staats- und Regierungschefs nehmen an der Zeremonie teil. Aus Deutschland ist Bundespräsident Steinmeier vor Ort und Lula da Silva war schon mal Präsident von 2003 bis 2010. Damit ist es jetzt also seine dritte Amtszeit. Paula Kersten hat die Vereidigung beobachtet.
Vor dem Kongressgebäude in der Hauptstadt Brasilia hatten sich rund 300.000 Anhänger Lulas versammelt, um die Amtseinführung ihres Präsidenten zu feiern. Auch im Kongress selbst war die Stimmung nach Lulas Vereidigung ausgelassen. Er werde für ein würdiges Leben aller Brasilianer kämpfen, ohne Hunger, dafür mit Arbeit, Bildung und Gesundheit, versprach Lula in seiner Antrittsrede. Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 60 Ländern waren zur Zeremonie angereist, darunter der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er versprach Brasilien Unterstützung, insbesondere im Kampf gegen den Klimawandel und beim Schutz des Regenwaldes. Der Amtsantritt fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro waren im Vorfeld festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, sie wollten Autos in Brand setzen und so Chaos unter den Besuchern der Zeremonie provozieren.
Und über die Antrittsrede des neuen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg gesprochen, die das Ganze mitverfolgt hat. Die erste Frage, fassen Sie uns doch gerne noch einmal zusammen. Was waren denn die wichtigsten Eckpunkte seiner Antrittsrede?
Also Lula hat ja vor hunderttausenden Anhängern in Brasilia gesprochen und eine seiner wichtigsten Nachrichten war die Versöhnung. Das hat er ja auch nach seiner Wahl am Wahlabend schon gesagt. Es gibt nicht zwei Brasilien, es gibt nur eines, denn Brasilien ist einfach ein extrem gespaltenes Land. Das knappe Wahlergebnis hat es angedeutet, aber er hat gesagt, er will der Präsident aller sein und seine zweite große Message war: Ich möchte gegen die soziale Ungleichheit kämpfen. Er hat Hunger, Armut, den Kampf angesagt. Er hat gesagt, das kann nicht sein, dass wir in der Bildung, dass wir in der Gesundheit, dass wir bei Jobs, dass wir überall diese große soziale Schere haben. Er möchte, dass jeder Brasilianer, das hat er ja bei seiner ersten Amtszeit schon versprochen, genau seinen Kindern jeden Tag 3 Mahlzeiten auf den Tisch stellen kann.
Ja, wenn der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der an der Zeremonie auch teilgenommen hat, sagt, dass Brasilien mit dem neuen Präsidenten wieder zurück auf der internationalen Bühne ist. Wovon spricht er da genau?
Naja, das kann man schon an der Zahl der Staats- und Regierungschefs ablesen, die bei Lulas Amtseinführung da sind. Das sind 17 und bei Jair Bolsonaro waren es, glaube ich, 5. Und mit Deutschland herrschte ja quasi Eiszeit, vor allem seit 2019, als dann wirklich auch klar war, dass Jair Bolsonaro überhaupt keinen Wert auf eine Umweltpolitik und eine Amazonaspolitik legt. Dann noch der Streit mit Frankreichs Präsident Macron im Rahmen des G7-Gipfels. Also Jair Bolsonaro hat Brasilien international im Grunde isoliert und hat Lula jetzt klargemacht, dass er auch wieder als Akteur zurückkehren möchte, dass er wieder auf internationale Kooperation setzen möchte. Und es war ja auch Frank-Walter Steinmeier, der gesagt haben, vor allem beim Klimaschutz wird Deutschland dabei sein. Und er hat ja auch angekündigt, dass der Amazonasfonds wieder aufgelegt werden soll. Also jenes millionenschwere Programm, mit dem Klimaschutzprojekte und Waldschutzprojekte am Amazonas mitfinanziert werden sollen.
Ja, Stichwort Spaltung. Kann man die 4 Jahre Jair Bolsonaro so rückabwickeln, wie Lula da Silva und seine Anhänger das möchten?
Ja, einfach wird das sicher nicht. Die Spaltung ist da. Wir waren in den letzten Wochen hier auch noch mal unterwegs. Da campen nach wie vor ein harter Kern Bolsonaro-Anhänger vor Militäreinrichtungen und sprechen Lula die Legitimität ab und sagen auch, die Wahlen waren ein Betrug. Also das ist schwer, die zu erreichen. Auf der anderen Seite hat Lula natürlich ein breites Bündnis gegründet, schon bei der Wahl. Er hat gezeigt, dass er sich in Richtung Mitte bewegt. Also wir erwarten hier keine total linksgerichtete Regierung. Und er hat natürlich angekündigt, dass er viel wieder aufnehmen will, was er in seinen ersten beiden Amtsjahren als Präsident, in seinen ersten beiden Amtszeiten als Präsident gemacht haben, also Sozialprogramme etc. Einfach wird das nicht, denn er hat auch einen Kongress gegenüber, der eine rechte konservative Mehrheit hat. Und er hat einen Haushalt, der nicht der gleiche ist als vor 20 Jahren, als der Rohstoffboom die Staatskassen gefüllt hat. Also das wird eine große Herausforderung.
Jetzt mit Blick auf die nächsten Tage, also wird es denn jetzt mit der neuen Regierung in Brasilien auch so eine Art Umsetzung der Agenda für die ersten 100 Tage geben, so wie man es auch aus den Vereinigten Staaten kennt? Also welche Baustellen möchte Lula da Silva denn so als erste angehen?
Ich denke, er wird ganz klar Zeichen setzen in den nächsten Tagen in verschiedene Richtungen. Er wird Zeichen setzen, dass er es ernst meint mit dem Kampf gegen den Hunger und die Armut. Und da werden sicher Ankündigungen kommen, was Sozialprogramme angeht. Das hat es schon in seiner Antrittsrede gesagt. Er möchte bestimmte Sozialprogramme seiner ersten Amtszeit wieder aufnehmen im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich. Er hat aber auch natürlich Zeichen gesetzt, dass er neue Ministerien gegründet hat, zum Beispiel das Ministerium für indigene Völker, das gab es vorher nicht, für soziale Gleichheit und gegen Rassismus. Das heißt, dass er überhaupt diese Ministerien gegründet hat, da wird bestimmt auch noch was nachkommen. Wir gehen davon aus, dass es Ankündigungen gibt, dass neue indigene Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen. Also da darf man gespannt sein.
Informationen und Einschätzungen unserer Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg. Acht Jahre lang war Benedikt der 16. Oberhaupt der katholischen Kirche, der erste deutsche Papst seit mehr als 480 Jahren. Nach seinem Tod nehmen Gläubige in dieser Woche Abschied. Benedikt war am Sonnabend im Alter von 95 Jahren gestorben, knapp 10 Jahre nach seinem Rücktritt. Morgen wird Benedikts Leichnam im Petersdom aufgebahrt, damit die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können. Und auch der heutige Neujahrstag stand im Vatikan im Zeichen des Abschieds. Anna Giordano.
Mit einem Aufruf zum Gebet für seinen verstorbenen Vorgänger eröffnete Papst Franziskus das sonntägliche Angelusgebet auf dem Petersplatz. Vereinigen wir uns alle mit einem Herzen und einer Seele, um Gott zu danken für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche. Franziskus verneigte sich in einer Schweigeminute zum Gedenken an den emeritierten Papst Benedikt XVI. Wir können nur sagen, dass es uns sehr leid tut. Er war ein großartiger Papst. Und klar, wir werden ein Gebet sprechen. Wir wollten auch gerade in die Kirche gehen. Leider werden wir zu seiner Beerdigung nicht da sein, weil wir heute schon wieder abreisen müssen. Ich bin gekommen, um für den ehemaligen Papst zu beten, der verstorben ist. Und dann wollte ich auch für das neue Jahr beten und dafür, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Mehrere Appelle für den Frieden sprach auch Papst Franziskus während der heutigen Feierlichkeiten aus. Der 1. Januar wird in der katholischen Kirche seit 1968 als Weltfriedenstag begangen. Damals hatte Papst Paul VI. Ihn in der Zeit des atomaren Wettrüstens eingeführt. Papst Franziskus sagte während der Neujahrsmesse in seiner Predigt: Bitten wir die Mutter Gottes besonders für die Kinder, die leiden und keine Kraft mehr haben zu beten, für die vielen Brüder und Schwestern, die in weiten Teilen der Welt vom Krieg betroffen sind, die in diesen Festtagen in Dunkelheit und Kälte, in Elend und Angst, inmitten von Gewalt und Gleichgültigkeit leben. Für diejenigen, die keinen Frieden haben, rufen wir Maria an, die Frau, die den Friedensfürsten in die Welt gebracht hat. Der 1. Januar ist für Katholiken auch das Hochfest der Gottesmutter Maria. An sie richtete Franziskus während der Predigt ein weiteres Gebet für seinen Vorgänger. Und heute vertrauen wir der heiligsten Mutter den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. An, auf dass sie ihn auf seinem Übergang von dieser Welt zu Gott begleite. Der ehemalige Papst ist vorläufig in der Kapelle des Vatikanklosters Mater Ecclesia aufgebahrt worden. Auf einem vom Vatikanischen Presseamt veröffentlichten Foto ist er mit einem roten liturgischen Gewand und einer traditionellen Kopfbedeckung, einer Mitra, zu sehen. Die Beerdigungsfeier soll am 5. Januar auf dem Petersplatz stattfinden. Nach Wunsch des Verstorbenen soll sie feierlich, aber schlicht ausfallen. Zu dem Requiem werden bis zu 60.000 Menschen erwartet, darunter Kardinäle und Staatsoberhäupter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bereits angekündigt.
Anna Giordano berichtete. In Rostock ist heute nach 5 Tagen das 45. europäische Taizé-Jugendtreffen zu Ende gegangen. Eine Art internationaler ökumenischer Kirchentag. 4.000 junge Erwachsene und rund 1.000 Tagesgäste, unter anderem auch aus der Ukraine, waren dabei. Katja Bülow blickt noch einmal zurück, auch auf das Abschlusstreffen gestern Abend.
Der Andrang war groß bei den Abendgebeten in der Ausstellungshalle der Hansemesse. Mit langen, warm hinterleuchteten Stoffbahnen und auf der Decke aufgehängten stilisierten Schiffen aus Pappe hatte das Vorbereitungsteam sie in eine improvisierte Kirche verwandelt. Stühle gab es nur einige wenige für Bedürftige. Tausende saßen ganz einfach auf dem Fußboden oder knieten auf kleinen Holzschemeln. Was den jungen Gästen besonders gefallen hat?
Alle Leute sind freundlich und versuchen mit mir zu sprechen, obwohl man nicht immer dieselbe Sprache sprechen. Und ja, eigentlich dieses Gefühl von dieselbe Community zu teilnehmen und so weiter, das finde ich sehr, sehr schön.
Dass meine Gastgemeinde etwas außerhalb liegt, dass man mit mehreren Leuten jeden Abend gemütlich nach Hause spazieren können.
Es ist einfach bereichernd, ja.
Ich komme ja aus dem Süden, ich habe es mir anders vorgestellt. Aber ich finde es sehr schön, das Wasser zu sehen und das Meer. Und es ist wirklich, ja, gefällt mir.
Prayers. Ja, prayers with thousands of young adults.
Gebete mit tausenden jungen Erwachsenen und ein gemeinsames Schweigen, bei dem außer ein paar Babystimmen und dem ein oder anderen Husten absolute Stille in der Halle herrschte. Erst gegen Ende der abendlichen Gottesdienste wurde es manchmal ein bisschen hektisch, weil viele der Teilnehmer außerhalb der Stadt untergebracht waren und sich beeilen mussten, um Busse und Bahnen zu bekommen, von denen auch noch einige wegen technischer Probleme ausfielen. Themen, über die im Laufe der Tage diskutiert wurde, waren unter anderem der aktuelle Krieg in der Ukraine, der Klimawandel oder auch die Frage, wie Christen damit umgehen können, dass sie in Europa immer mehr zur Minderheit werden. Bischof Tillmann Jeremias.
Ja, ich möchte gerade auch denen, die jetzt von anderswoher kommen, erstmal ein Bewusstsein schaffen dafür, wie säkular unsere Gegend ist. Also das heißt, ihnen auch erzählen, dass hier mehr als 80% keine Religion angehören. Das können sich auch innerhalb Europas ganz viele junge Leute gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und dass man so ohne religiöse, ohne Rituale, ohne Geschichten aus der Bibel oder so groß wird.
Zusätzlich zu den aus ganz Europa angereisten Jugendlichen kamen auch viele Tagesgäste, darunter Stefan und Katharina Vetter aus der Nähe von Karlsruhe. Die beiden, sie aus Sachsen, er aus Baden-Württemberg, hatten sich vor gut 30 Jahren beim Jugendtreffen in Prag kennengelernt, wo sie als freiwillige Helfer gearbeitet haben. Seitdem sind sie TC über die Jahrzehnte verbunden geblieben. Der besondere Reiz, findet Stefan Vetter,
dieses unbedingte oder absolute Vertrauen, das Frère Roger und die Brüder in Jugendliche gesetzt haben, was ich einfach auch so erlebt habe. Also nach relativ kurzer Zeit auch mit sehr verantwortungsvollen Aufgaben betraut zu werden, ohne erstmal gebrieft zu werden, welche Vorkenntnisse, was haben sie vorzuweisen oder sonst was.
Auch diesmal waren es wieder mehr als 400 junge Erwachsene, die das Treffen maßgeblich vorbereitet und begleitet haben. Ins Abschiedsgebet mit einbezogen wurde übrigens auch der ehemalige Papst Benedikt, der gestern gestorben ist.
Irland feiert ein Jubiläum. Vor 50 Jahren, genau am 01.01.1973, trat Irland der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei, aus der sich dann die EU entwickelte. Das Land galt einst als Armenhaus Europas. Inzwischen zählt es zu den reichsten Ländern der EU. Das Resümee der Iren 50 Jahre nach Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fällt deshalb weitestgehend positiv aus, wie Imke Köhler berichtet.
Fragt man Iren auf der Straße, wie sie über ihre EU-Mitgliedschaft denken, kommen viele auf die Reisefreiheit zu sprechen. So auch die 38-jährige Caroline.
Being a part of the EU has really broadened my sense of travel.
Teil der EU zu sein hat meinen Sinn fürs Reisen erweitert. Es ist so einfach zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Ich finde die EU eine gute Einrichtung.
I think the EU is a good establishment.
Auffallend viele Iren führen die wirtschaftlichen Vorteile an. Der 32-jährige David will auf jeden Fall in der EU bleiben.
Oh, I'd love to stay. Absolutely love to stay.
Ich will drin bleiben. Ich will absolut drin bleiben. Es ist besser, im Binnenmarkt zu sein als draußen. Das ist vorteilhaft für alle. Und wir sehen ja, was der Austritt mit Großbritannien macht. Das ist für jedermann ein warnendes Beispiel.
I think it's a cautionary tale to everyone.
Auch der 54-jährige Peter entpuppt sich als glühender Anhänger der EU. Das war einfach nur gut, dass wir der EWG beigetreten sind und jetzt zur EU gehören. Sie hat uns unterstützt, als die Dinge schlecht liefen. Und jetzt können wir etwas zurückzahlen. Sie hat unsere Straßen und unsere Autobahnen gebaut. Und sie hat uns im Zuge des Brexits gegen Großbritannien verteidigt. Es ist großartig, ein Teil Europas zu sein.
It's great being part of Europe.
Tatsächlich ist die Zustimmung der Iren zur EU ausgesprochen hoch. Umfragen zufolge liegt sie bei 70-90%. Irland wäre der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gern schon früher beigetreten, aber erst 1973 hat es geklappt. Professor Kieran McQuinn vom Forschungsinstitut für Wirtschaft und Soziales in Dublin sagt über den Beitritt und seine Folgen: Es hat uns im Wesentlichen erlaubt, die vorhandenen Trends weiter voranzutreiben. Das heißt, die Wirtschaft zu öffnen und ausländische Direktinvestitionen anzulocken. Aber es hat uns auch ermöglicht, Irland aus den Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien herauszulösen. McQuinns Beitrittsbilanz fällt ausgesprochen positiv aus. Ich glaube, das ist von großem Vorteil für Irland gewesen, in vielerlei Hinsicht. Nun spreche ich hier als Ökonom und in wirtschaftlicher Hinsicht ist das ungeheuer vorteilhaft gewesen. Allerdings ging es für das damals noch landwirtschaftlich geprägte Irland nicht sofort bergauf. Irland hat die Ölpreisschocks in den 1970er Jahren nicht gut überstanden. Und wie sich zeigen sollte, waren auch viele irische Waren international nicht konkurrenzfähig. Das hatte eine hohe Staatsverschuldung und Massenarbeitslosigkeit zur Folge. Irland galt noch in den 1980er Jahren als das Armenhaus Europas. Das änderte sich erst im darauffolgenden Jahrzehnt, auch dank massiver Unterstützung durch die EU. McQuinn.
Back in the early 1990s,
in den frühen 1990er Jahren gab es diese großen Kohäsions- und Strukturfonds. Es ging dabei um Milliardensummen, die damals einen großen Anteil unseres Bruttoinlandsprodukts ausgemacht haben. Auch das hat den keltischen Tiger auf die Beine gebracht. Die Strukturfonds waren dringend benötigte Investitionen, die die wirtschaftliche Erholung angekurbelt haben. Irland konnte so seine Infrastruktur ausbauen. Das war aber nur ein Teil des Erfolgsrezepts. Irland hat auch in sein Bildungswesen investiert, wodurch das Land zunehmend gut ausgebildete, englischsprachige Arbeitskräfte zu bieten hatte. Und Irland hat die Körperschaftssteuer über viele Jahre hinweg immer weiter abgesenkt, bis der Satz bei nur noch 12,5% lag. Besonders ab Mitte der 1990er Jahre flossen so große Summen ausländischer Direktinvestitionen ins Land. Beschäftigung und Produktivität stiegen, ebenso die Exporte. Der Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich zwischen 1990 und 1998 um 30%. Das Kraftzentrum der irischen Wirtschaft bilden heute die Konzerne der Informations- und Kommunikationstechnik wie Google, Facebook und TikTok und die Pharmakonzerne. So konnte Irland selbst in der Corona-Pandemie noch ein deutliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. Auch für den Handel mit Deutschland ist die Pharmaindustrie wichtig, wie Ralf Lissek, der Geschäftsführer der deutsch-irischen Industrie- und Handelskammer, deutlich macht.
Das sind aus irischer Sicht, wenn man über den Export spricht, vornehmlich pharmazeutische Artikel, Botox, Viagra, Lipitor, Produkte, die wir in Deutschland kaufen können, die werden in Irland produziert.
Inzwischen beschäftigen die internationalen Konzerne in Irland mehr als 300.000 Menschen. Das sind 12% der berufstätigen Bevölkerung. Wie sich Irland in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, scheinen diese Zahlen zu belegen. 1973 lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei etwa 12.000 Euro, 2021 bei über 80.000 Euro. Allerdings relativiert Ökonom McQuinn die Aussagekraft dieser Zahlen.
In terms of GDP, you have to be very careful because Ireland's GDP is distorted by multinationals.
Das irische BIP wird durch die Steuersparmodelle der internationalen Konzerne verzerrt. Besonders deutlich war das 2015, als die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts offiziell bei 26,3% lag. Viele Iren dürften davon gar nichts gemerkt haben. Trotzdem gilt, dass Irland im EU-Vergleich heute sehr wohlhabend ist. Damit das so bleibt, will auch Shane in der EU bleiben. Der 46-jährige Ire, der gerade in Dublin unterwegs ist, sieht wirtschaftlich sogar die Notwendigkeit, Teil der Union zu sein. Wir sind ein kleines Land und eine offene Volkswirtschaft. Wir brauchen die Unterstützung der EU. Wir würden allein gar nicht überleben. Wir sind zu klein.
Ein Bericht von Imke Köhler. Die steigenden Preise haben vielen Probleme bereitet, auch Tierheimen und Gnadenhöfen. Der Tierschutzbund Niedersachsen spricht von einer existenzbedrohenden Krise. In Löningen betreut ein Gnadenhof unter anderem Reptilien und Amphibien. Die Haltung dieser Tiere in Terrarien braucht besonders viel Energie. Dort befürchtet man nun, dass sich viele Halter von ihren Tieren trennen wollen. Und auch die ehrenamtlichen Helfer sind überfordert. Thomas Schwierzi berichtet.
Auf den ersten Blick ist der Hagelhof eine Idylle. Hühner und Puten, Ponys und Esel, Pferde, Ziegen und Alpakas grasen friedlich nebeneinander. In eigenen Unterkünften leben Schildkröten, Tauben und Kaninchen. Insgesamt rund 700 Tiere. Doch so langsam reichen die Beiträge und Spenden des gemeinnützigen Trägervereins nicht mehr, berichtet Leiterin Barbara Deppe.
Dieses Jahr ist halt so, dass alles teurer wird. Es ist das Futter, es ist der Tierarzt, es ist der Unterhalt, es sind die Lohnkosten. Und natürlich, wo wir sehr drunter leiden, sind die hohen Energiekosten, weil wir ja nun zwei Tropenhäuser haben für die Schildkröten und die Südamerika-Tiere. Und das sind so hohe Abschlagssummen, dass da ganz, ganz viele Mitgliedsbeiträge schon ausgegeben werden dadurch.
Kein Einzelfall, sagt Dieter Runke, der Vorsitzende vom Niedersächsischen Tierschutzverband. Heime und Vereine stünden vor einer Existenzkrise. Was das konkret bedeutet, erläutert Barbara Deppe.
Erstmal bedeutet es Sorgen, weil das ist ja hier auch das Zuhause vieler Tiere. Das muss einfach erhalten bleiben, weil keiner möchte sein Zuhause verlieren. Allerdings, wir haben einen totalen Aufnahmestopp, was natürlich uns in unserer Tierschutzarbeit jetzt sehr einschränkt. Wir würden halt sehr gerne helfen, aber wir können nicht.
Obwohl sich auch immer mehr Halter mit Problemen an die Tierschützer wenden. Wenn die nun aber nicht mehr helfen können, könnte es zu dramatischen Entschlüssen kommen, glaubt Deppe.
Ein großes Problem sehe ich auf jeden Fall in der Exotenhaltung, weil die ja sehr energiehaltig auch ist. Viel Strom, Heizkosten müssen da eingesetzt werden. Das kann man natürlich leicht sparen, indem man das Terrarium praktisch ausschaltet und die Tiere aussetzt. Das Aussetzen auch von Schlangen ist schon oft passiert und ging ja auch schon oft durch die Presse. Und ich glaube, dass das jetzt wohl vermehrt auftreten wird.
Ohne staatliche Hilfe könnten bald viele Tierheime und Gnadenhöfe vor dem Ausstehen, befürchtet Verbandssprecher Runke. Auch Deppe sieht die dunklen Wolken, will sich aber nicht entmutigen lassen.
Ja klar, wenn jetzt morgen 10 Pferde krank werden, könnte es sein, dass es unsere gesamten Ersparnisse auffrisst. Es ist immer natürlich ein Wagnis. Aber wenn ich in die Gesichter unserer Tiere gucke, die ja von alledem nichts ahnen, ich kann denen also nicht so viel negative Energie entgegengeben. Also es wird irgendwie weitergehen, vielleicht im kleineren Rahmen, aber irgendwie muss es natürlich weiter. Es muss.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Zum Start ins neue Jahr hat Darts-Profi Gabriel Clemens im legendären Alexandra Palace in London für eine Sensation gesorgt. Der Deutsche hat im WM-Viertelfinale gegen die Nummer 1 der Darts-Welt Gerwin Price mit 5:1 Sätzen gewonnen und steht nun im Halbfinale. Mads Nicholson über einen historischen Abend.
Dieser Spielverlauf war unglaublich. Favorit Price startete super, gewann den ersten Satz in weniger als 10 Minuten. Und dann spielte nur noch Gabriel Clemens. Der Saarländer warf sich in einen Rausch. Am Ende stand ein Punkteschnitt von knapp 100. Ein Weltklassewert. Und das bei Clemens erster Viertelfinalteilnahme. Price war so verzweifelt, dass er nach dem vierten Satz mit großen Kopfhörern auf die Bühne kam. Das gab es bei der Darts-WM im Alexandra Palace noch nie. Gabriel Clemens hat 116.000 Euro sicher und trifft im Halbfinale auf Michael Smith. Der Engländer ist der Vorjahresfinalist und hatte unter anderem Martin Schindler aus dem Turnier geworfen.
Und gleich morgen Abend kommt es zu diesem Halbfinale. Die Vier-Schanzentournee läuft für die deutschen Skispringer bislang nicht so wie erhofft. Keiner von ihnen ist beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen auf dem Podium gelandet, Edgar Endres.
Ein wenig ist die Enttäuschung von Andy Wellinger durchzuhören. Da schnuppert der Ruhpoldinger am Podest nach dem ersten Durchgang. Dann fällt er doch noch auf Rang 8 zurück.
Natürlich immer, wenn man Fünfter nach dem ersten Durchgang ist und der Achte wird erst einmal ein Rückschritt. Dennoch waren beide Wettkampfsprünge heute ein Schritt nach vorne, weil ich habe mir gestern echt schwer getan. Hab heute in den ersten Nächten einen coolen, lockeren Sprung gemacht. Der zweite war auch gut, deswegen positiv und weitermachen.
Wellinger springt bisher konstant in die Top 10. Das war eigentlich von Karl Geiger erwartet worden. Doch nach dem Neujahrstag um Platz 11 ist die Tournee-Gesamtwertung für ihn gelaufen. Fast schon trotzig ist sein Resümee nach zwei eher mauen Sprüngen.
Es war jetzt auch die letzten Wochen und nicht so, dass es jetzt irgendwie so bam, bam, bam und immer nach vorne geht, sondern es geht mal nach vorne, dann geht es wieder einen kleinen Schritt zurück. Das gehört dazu. Es ist ein 11. Platz geworden, es ist in Ordnung. Damit kann ich auch zufrieden sein. Dann das nächste Mal noch mal ein bisschen besser machen.
Wie es geht, zeigen die Top-Leute. Und da allen voran der Norweger Halvor Egner Granerud. Mit 142 Metern kontert der Anse Lanišek aus Slowenien und gewinnt damit den Klassiker in Partenkirchen und sein zweites Springen. In der Gesamtwertung ist der Norweger klar vorne. Geiger und Wellinger auf den Plätzen 5 und 6 haben umgerechnet bereits 30 Meter Rückstand.
Zwei Springen fehlen jetzt noch, nämlich das in Innsbruck und dann in Bischofshofen. Bei der Tour de Ski hat Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig bei der zweiten von 7 Etappen eine tolle Aufholjagd gezeigt. Über 10 Kilometer ist sie noch von Rang 26 auf Platz 6 vorgelaufen. Die Gesamtführung hat die Norwegerin Tiril Weng übernommen. Ein bekannter Norweger liegt bei den Männern mal wieder vorn. Olympiasieger Johannes Klæbo gewann die ersten beiden Etappen und steuert seinem dritten Toursieg entgegen. Ein neues Jahr bedeutet auch ein neues Sportjahr mit vielen Höhepunkten. Martin Seidemann verrät uns, welche Höhepunkte das sind.
Martina Voss-Tecklenburg ist Fußballtrainerin und sie liebt, was sie tut. Ihre Spielerinnen auch. Und genau das wollen sie, so lautet das Versprechen, im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zeigen. Bei den TV-Quoten haben die Frauen die Männer schon abgehängt. Auch sportlich wollen sie mehr. Viel mehr. Bei der WM würden die Vize-Europameisterinnen das Vize gerne streichen. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten haben ähnlich ehrgeizige Ziele bei ihrer WM in Budapest, direkt nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Formkurve passt zum Glück zur gestiegenen Erwartungshaltung. Und es stehen weitere Weltmeisterschaften im Blickpunkt, die der Handballer etwa gleich zu Jahresbeginn. Die weltbesten Biathletinnen und Biathleten treffen sich in Oberhof. In Japan steigt die Schwimm-WM und die deutschen Basketballer sind schon für das WM-Turnier Ende August qualifiziert. Ein weiteres Highlight gibt es Games in Berlin. Zu den Special Olympic World Games kommen 7000 Teilnehmende mit geistiger oder Mehrfachbehinderung aus sage und schreibe 170 Ländern.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Claudia Drews. Lula da Silva ist neuer brasilianischer Präsident. Der Linkspolitiker legte in der Hauptstadt Brasilia seinen Amtseid ab. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
Er versprach, das tief gespaltene Land zu einen, Brasilien als Akteur wieder zurück auf die internationale Bühne zu führen und Hunger und Armut zu bekämpfen. Für den 77-Jährigen ist es die dritte Amtszeit. Er war bereits von 2003 bis 2010 Präsident. Hunderttausende Anhänger sind zur Amtseinführung in die Hauptstadt Brasilia gekommen, dazu zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Überschattet wird die Amtseinführung von Sicherheitsbedenken. Rund 8000 Polizisten sind im Einsatz, so viel wie bei keiner Amtseinführung zuvor.
Deutschland hat mit dem Jahreswechsel die Führung der schnellen NATO-Eingreiftruppe übernommen. Die Bundeswehr stellt damit den Großteil der Truppe, die aus etwa 11.500 Soldatinnen und Soldaten besteht. Sie müssen innerhalb von höchstens 3 Tagen dort einsatzbereit sein, wo die NATO sie benötigt. Die Ausrüstungsprobleme der Bundeswehr sind nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg kein Risiko. Er sei absolut zuversichtlich, dass Deutschland eine hervorragende Führungsnation sein werde, sagte Stoltenberg der deutschen Presseagentur. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bereitet die Räumung des Braunkohledorfes Lützerath vor. Zunächst sollen Zufahrten rund um den Ort gesperrt werden, hieß es. Lützerath im Kreis Heinsberg soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. Die Grundstücke und Häuser in dem Ort sind im Besitz des Energiekonzerns RWE. Die Bewohner sind schon weggezogen. In den Häusern leben jetzt Klimaaktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Sie haben für morgen Vormittag ein Aktionstraining angekündigt. Nach zahlreichen Angriffen auf Einsatzkräfte und Unfällen mit Feuerwerk in der Silvesternacht gibt es wieder Forderungen nach einem Knallerverbot. Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin forderte ein Ende des privaten Böllerns. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Man habe deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt werde, kritisierte GdP-Landeschef W. Er fordert ein Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich und entsprechend verantwortlich mit Feuerwerk umgingen. Die Deutsche Umwelthilfe ist für ein absolutes Böllerverbot. Geschäftsführer Resch sprach von Aggressivität in einer noch nie dagewesenen Form. Eine Minderheit nutze die Silvesternacht aus und terrorisiere mit Pyrotechnik die Mehrheit. Er zeigte sich fassungslos über den Tod eines 17-Jährigen, der in Leipzig nicht zugelassenes Feuerwerk gezündet hatte.
Das Wetter in Deutschland. In der Nacht von der Eifel über den Harz bis in die Uckermark Regen. Nach Süden hin trocken. Temperaturen 12 bis 4 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, und das können wir ganz schnell machen. Ich habe keine Meldung für Sie. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht
mit Milat Kupay. 2023 wird für Kroatien ein besonderes Jahr. Das Adrialand hat seit gestern den Euro und nicht mehr die Kuna. Viele im Land sorgen sich vor höheren Preisen. Die Inflation in Kroatien liegt bereits deutlich über EU-Durchschnitt. Tourismusbranche und die Wirtschaft aber erhoffen sich Vorteile. Wechselkursverluste fallen weg, Kreditvergabe und Zugang zu internationalen Finanzmärkten werden erleichtert. Außerdem ist Kroatien seit gestern Mitglied der Schengen-Staaten. Und auch hier sind die Erwartungen groß. Schengen garantiert, zumindest auf dem Papier, den freien Reiseverkehr innerhalb Europas. Wie sehr Kontrollen Pendlern und Urlaubern die Fahrt über Jahrzehnte erschwert haben und was nun anders werden soll, das wollte unser Korrespondent Florian Haas in Erfahrung bringen.
Vierter Advent im Zug von München nach Zagreb, zweite Klasse. Die Fahrt durch das ländliche Oberbayern, verschneite Bergtäler in Österreich und durch Slowenien. Dann längerer Halt in Dobova. Die Türen öffnen sich, einige Reisende vertreten sich die Beine auf diesem unspektakulären Bahnhof an der slowenisch-kroatischen Grenze. Hier wird nicht nur die Lok gewechselt, die Polizei kontrolliert Ausweise. Und das kann dauern, wie Schelko und Ante aus Erfahrung wissen.
In der Sommer musst du manchmal eine Stunde warten auf die Grenze. Manchmal länger, bis 2 Stunden.
Die beiden Brüder fahren die Strecke oft, genau wie Igor, der schon immer in Deutschland lebt, aber in Kroatien Familie hat, auch beruflich häufig hinfährt.
Wo es noch den Zoll gab damals, dann war das so ein bisschen unangenehm, weil dann wollten die immer von einem immer wissen, was man dabei hat. Und dann haben sie teilweise auch kontrolliert und so. Aber ansonsten, dann ist ja dann weggefallen und seitdem eigentlich ganz entspannt.
Auf den Autobahnen und an den Häfen und Flughäfen waren die Kontrollen jahrzehntelang kaum weniger streng. Die Folge zehrende Wartezeiten. Viele Menschen in Kroatien begrüßen deshalb den Beitritt zum Schengen-Raum, etwa diese Frau in Zagreb.
Ich reise gerne. Und diese Warterei und Kontrollen an den Grenzen, das hat immer viel Zeit gekostet. Jetzt dürfte es einfacher werden, zumindest innerhalb der EU.
Ähnlich ist die Sicht einer deutschen Touristin und ihres kroatischstämmigen Ehemannes.
Ich brauche meinen Pass nicht mehr vorzuzeigen.
Wir gehören doch zu Europa, warum denn nicht? Wenn wir schon danach streben, ne? Ein ganzes Europa zu haben.
Christian Stanicic, Chef des kroatischen Tourismusverbandes, spricht von einem wichtigen Schritt. Also unsere lieben Gäste aus Slowenien, Italien, Ungarn, Österreich und Bayern werden jetzt noch schneller an ihre kroatischen Zielorte kommen, so auch nach Zagreb. Und unser Beitritt zum Schengen-Raum bedeutet, dass wir damit Europa noch näher sind. Kroatien hat das geschafft, worauf Rumänien und Bulgarien weiter warten müssen. Warum eigentlich? Nachgefragt bei Maruška Visek vom kroatischen Wirtschaftsinstitut in Zagreb. Die Professorin und Ökonomin hofft, dass an den Vorwürfen nichts dran ist, wonach viele Politiker aus Ungarn oder Österreich nur schneller zu ihren Ferienhäusern in Kroatien kommen wollen. Womöglich sei auch so entschieden worden, sagt Visek, weil das Land im Misserfolgsfall zu klein sei, um ernsthaften Schaden anzurichten. Für Visek steht fest, Schengen helfe den international tätigen Firmen im Land, gerade der leistungsstarken Logistikbranche. Und das Schengen-Visum sei ein Anreiz für Studierende und Arbeitnehmende aus anderen Ländern.
Because then if you have the Croatian visa, you have Schengen visa and you can work in Croatia, but maybe you can go, I don't know, skiing in Slovenia or in Austria or in Italy.
Auch auf der Straße herrscht überwiegend positive Stimmung, sowohl in Kroatien als auch im Nachbar- und Schengenland Slowenien. Der Wegfall der Grenzkontrollen bringe Menschen zusammen, erleichtere den Alltag. Im slowenischen Grenzstädtchen Brežice fahren, wie diese Frau, viele oft über die Grenze zum Einkaufen oder zum Familienbesuch.
Ja, super. Es wird keine Staus an der Grenze geben, keine Wartezeiten, keine Nervosität und schlechte Laune. Das ist gut so.
Was viele aber hier beunruhigt, sind die Migrationszahlen. Werden sie steigen? Und wenn ja, wäre es dann nicht schnell wieder vorbei mit dem freien Reiseverkehr? Kämen dann, wie zwischen Deutschland und Österreich, intensive Stichprobenkontrollen? Und dass die kroatische Polizei im Süden des Landes in Zukunft umso härter kontrolliert, scheint ebenfalls denkbar. Sie stand bereits früher wegen illegaler Pushbacks in der Kritik.
Die Meinung. Und die hören Sie zu dem Thema heute von Holger Beckmann.
Sehr gut. Jetzt sind es 20 Länder in Europa, die den Euro haben als offizielles Zahlungsmittel. Und deutlich über 20 Jahre ist es her, dass der Euro überhaupt eingeführt wurde. Damals mit großen Reden, mit Feuerwerk und Feierstunden, aber auch begleitet von massiver Kritik. Dass jetzt alles teurer werde, alles schlechter, dass vor allem Deutschland den Preis bezahlen werde für dieses ja von vornherein zum Scheitern verurteilte Projekt. Teuro nannte man den Euro und am rechten Rand kochten neue politische Parteien darauf ihr Süppchen. Wie gesagt, das ist alles über 20 Jahre her. Inzwischen hat der Euro diverse Krisen gemeistert. Die Schuldenkrise, die Finanzkrise, die Corona-Krise und auch jetzt die Wirtschafts- und Energiekrise durch den Ukraine-Krieg wird Europas gemeinsamer Währung nicht den Garaus machen. Im Gegenteil. In Europa haben die meisten mittlerweile nämlich begriffen, dass es ohne Euro nicht besser wäre, sondern schlechter. Das gemeinsame Geld stabilisiert den Binnenmarkt, macht den innereuropäischen Handel auch in schweren Zeiten leichter und verschafft der EU international die ökonomische Stärke, die notwendig ist, um global als gemeinsamer Block wahrgenommen zu werden. Deshalb ist jedes neue Land, das den Euro einführt, ein Gewinn. Vorausgesetzt natürlich, es erfüllt die Bedingungen. Kroatien tut das in mehr als ausreichendem Maße. Es ist kein Staat, dem man unsolide Haushaltspolitik unterstellen könnte. Der Schuldenstand in dem Urlaubsland liegt bei gut 70% und damit auf einem vergleichbaren Niveau beispielsweise des deutschen. Das kroatische Staatsdefizit ist ebenfalls vergleichsweise gering. Und ganz nebenbei werden gerade die Menschen aus Deutschland, die dort an der Adria so gerne Urlaub machen, davon sehr konkret etwas haben. Der lästige und teure Geldumtausch entfällt, genauso wie die lästigen Kontrollen an der Grenze. Denn Kroatien hat jetzt nicht nur den Euro, sondern gehört auch zu den Schengen-Ländern. Europa kommt also weiter. In diesen Krisenzeiten ist das in jeder Hinsicht Gold wert.
Die Meinung war das von Holger Beckmann. Uhr, Sie hören die ARD-Infonacht. Mit neuen Vorsätzen beginnt das Jahr ja für viele von uns. Und einer der beliebtesten Vorsätze der Deutschen ist, na klar, mehr Sport treiben, zum Beispiel mit dem Joggen anzufangen oder wieder neu zu starten. Beim Sportler Mike Becker ging es ähnlich los, aber im Gegensatz zu den meisten von uns, die dann die Vorsätze auch schnell wieder vergessen, ist er beim Laufen geblieben. Dazu fährt er noch Rad und schwimmt. Geboren wurde Mike Becker in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile lebt er in der Schweiz, läuft mehr als 4000 Kilometer im Jahr und hat ein Buch mit dem Titel geschrieben, Ein Marathon geht immer. Mein MDR-Kollege Jan Breuer kennt Mike Becker schon seit vielen Jahren und hat ihn gefragt, ob er sich eigentlich als Extremsportler versteht.
Nein. Aber warum ist jemand, der mit dem Fahrrad die Donau abfährt oder die Loire, der auf jedem Kontinent dieser Erde einen Marathon gelaufen ist, selbst in der Antarktis, der einen 120-Kilometer-Lauf durch die Wüste schafft, warum ist der kein Extremsportler?
Weil Laufen die normalste Sache der Welt ist. Also für mich ist das nicht extrem, länger als einen Marathon zu laufen, weil ich finde, dass wir zum Laufen gemacht sind. Und für mich ist Laufen etwas Meditatives. Beim Laufen ist man nah dran an der Natur, an den Menschen, an Gegenden, auch an Naturschauspielen, wobei ich das immer ein bisschen hinten anstelle. Die Menschen sind mir fast wichtiger. Und von daher ist Laufen mehr. Laufen ist, für mich ist das wirklich eine Lebenseinstellung.
Der eine oder andere wird jetzt sicher auch sagen, ja, beim Laufen ist man auch sehr nah dran am Schmerz. Kennt ja jeder, irgendwann tut der Fuß weh, dann das Knie, der Oberschenkel. Kennst du das auch?
Ja, aber deshalb läuft man auch lange Distanzen, um diesen Schmerz zu spüren. Also ganz ehrlich, wenn es nicht mehr wehtun würde, da würde ich mir auch Gedanken machen, wenn ich 100 Kilometer laufe und ich hätte diesen Schmerz nicht. Es ist schon so, dass es irgendwo auch ein bisschen ein Bereich ist, den man, ja, wo man sich selbst wahrnehmen will und wo man sich selbst spüren will und in sich reingeht auch. Und man muss mit dem Schmerz umgehen.
Kann Laufen süchtig machen?
Es ist immer so ein Thema. Bin ich sportsüchtig? Ich mache ziemlich jeden Tag Sport, sei denn es ist irgendwie eine Krankheit oder was im Anmarsch. Ja, es ist vielleicht ein Spagat. Eine Sucht ist, definiere ich als etwas, was ich dringend brauche. Ich nehme auch bewusst im Jahr ein paar Mal pro Jahr raus, wo ich ein paar Tage nichts mache. Und dann bin ich nicht am Zittern oder Vibrieren, weil ich dringend raus muss und die Schuhe schnüren muss. Also ich kann da auch gut loslassen. Von daher würde ich es nicht als Sucht sehen, sondern eher als, ja, als Lebensinhalt und als ja, Teil meines Lebens einfach.
Wenn jetzt so ein 100-Meilen-Lauf ansteht, also umgerechnet 160 Kilometer, wie würdest du anfangen, dich darauf vorzubereiten?
Durch überlange Läufe. Ein überlanger Lauf ist für mich am Wochenende mal 5 Stunden zu laufen. Also ich definiere das nicht über eine Kilometerzahl, sondern über eine Zeit, weil natürlich ein Lauf 5 Stunden in den Bergen eine andere Kilometerleistung ergibt als im Flachen. Von daher sage ich mir 5 Stunden laufen an einem Sonntag und davor am Samstag 3 Stunden. Das wären zum Beispiel eine schöne Kombination. Und ansonsten ja auch mental viel, wenn ich laufe, versuche ich abzuschalten, zu meditieren beim Laufen, dass ich komplett weg bin und nicht an Kilometer denke, an Zeit denke, weil das hilft mir dann auch bei den langen Distanzen, das über Stunden auszublenden, wo ich überhaupt bin und den Schmerz auch zu vergessen. Und das ist so eine Kombination aus Kopf und Körper, was ich im Training versuche dann umzusetzen. Und was ich sehr gerne mache, sind so Double Run Days. Also ich gehe morgens laufen eine Stunde und abends nochmal anderthalb. So diese Mehrfachbelastung auf oder auf eine Vorbelastung, eine wiederholte Belastung draufsetzen. Das ist auch so ein bisschen was Spezielles. Und dazu kommt dann Ruhetagen Schwimmen, Fitness, Rumpfstabi, um den Körper in Schwung zu halten. Das ist so ein Gesamtpackage. Also ich renne nicht nur durch die Gegend.
Und wenn man dann an der Startlinie steht, kennt ihr vielleicht der eine oder andere, dann kommen ja auch mal Zweifel, ob das Training ausreichend war, ob die Form stimmt, ob das mit der Ernährung passt. Kennst du das auch oder befällt dich sowas gar nicht?
Ja, es ist so, ich laufe einfach los, hab Spaß. Nein, es soll nicht überheblich klingen, aber ich habe keine Zweifel. Wenn ich an der Startlinie stehe, dann weiß ich, dass das machbar ist. Ich habe das schon gemacht und ich sehe viele andere, die das machen. Und wenn das ein anderer kann, kann ich das auch. Warum soll ich das nicht können? Deswegen gehe ich wirklich dahin. Der letzte 100-Meiler ist jetzt gerade 2 Monate zurück. Da bin ich zum Start, habe mich so gefreut auf den Lauf, weil das so ein amerikanischer Klassiker war, den ich unbedingt machen wollte. Und da gibt es keine Zweifel. Dann weiß ich, ich habe das Zeitfenster zur Verfügung. Dort waren es 30 Stunden. Und in 30 Stunden ist viel machbar.
Und läuft man dann die ganze Zeit oder geht man auch mal oder setzt sich vielleicht sogar mal hin und denkt sich nur mal kurz?
Da hat jeder seine Strategie. Meine ist so, dass ich je nach Lauf und je nach Geländesituation habe ich so eine Kilometerzahl im Kopf, die ich am Anfang generell laufen will. Also in Leadville waren 60 Kilometer. 60 Kilometer war eine größere Verpflegungsstation. Und danach ging es hoch über den Hope Pass, 3800 Meter. Und ich wusste, bis dahin will ich rennen. Da ist Rennen angesagt. Und über den Pass geht's dann gemütlich. Gemütlich ist anders, aber eben in einem schnellen Gehen. Ich habe mir für die Verpflegung teilweise Zeit genommen, aber erst auf der zweiten Hälfte ist auch immer so ein bisschen, wenn ich da mal durch bin bei 120 Kilometern oder so, dann kann ich abschätzen, wie lange ich noch habe und kann mir auch die Zeit einteilen. Und ansonsten versuche ich mich ständig zu bewegen. Also ich kann nicht eine Stunde mich irgendwo hinlegen und ausruhen, weil da komme ich nie wieder in Tritt.
Und wenn man dann über die Ziellinie ist, also wenn dieser Lauf geschafft ist, fällt man dann um und schläft erst einmal 3 Tage?
Nein, da muss man erst mal essen, ist das Wichtigste. Da wird erst mal gegessen und dann geht's. Der Körper braucht dann lange Ruhe. Also einfach ein Schlaf, eine Nacht reicht da nicht. Das spürt man schon so eine Woche, dass da noch ein bisschen was nachzuholen ist. Und das geht auch nicht mit 10 Stunden Schlafen, weil gerade nach so einem Wettkampf ist man so aufgewühlt. Endorphine, Adrenalin, ist da alles noch am Arbeiten. Und von daher ist das schwierig, da Ruhe zu finden. Das arbeitet man nach und nach langsam ab. Während Tagen.
Gelaufen bist du auch in der Antarktis. Ich muss dann nochmal zurückkommen auf dieses Thema. Im ewigen Schnee bei Sturm und Minusgraden. In welchen Schuhen läuft man so ein Rennen? Doch nicht in Stiefeln, oder?
Ja, also die Vorgabe vom Veranstalter sieht ganz klar Gore-Tex-Schuhe vor. Also man sollte wasserdichte Schuhe mitnehmen. Ja, es ist wie ein Lauf im Winter im tiefen Schnee hier bei uns. Man muss sich vorstellen, 8 Stunden oder 10 Stunden durch den tiefen Schnee bei uns. Da entscheidet jeder für sich, was er für Schuhe trägt. Und ich hatte wirklich meine dünnsten Sommerschuhchen, hatte aber wasserdichte Socken drin. Und das kam gut, weil diese Gore-Tex-Schuhe, ich laufe nicht gerne in denen, die sind so steif, das Obermaterial, dass man sich schnell mal Blasen einfängt. Und in den dünnen Sommerschuhchen mit wasserdichten Socken war ich bestens gewappnet dort.
Aber man läuft dort durch Schnee, durch tiefen Schnee? Oder waren die Spuren vorgegeben?
Nein, die Spuren haben wir selbst gemacht. Also der Schnee ist tief und die ersten Läufer stapfen dann irgendwo den Weg ein bisschen vor. Das war auch eine Herausforderung, dass man sich da erstmal so eingräbt, teilweise bis zum Knie und da raus muss. Und der Lauf war in Runden, hat in Runden stattgefunden. Je länger die Distanz war, desto einfacher wurde es. Aber eben Tage gingen so 8 bis 10 Stunden. Wir sind nach Zeit gelaufen, nicht nach Kilometern. 8 bis 10 Stunden laufen im Eis und Schnee. Es wird nicht einfacher, auch wenn der Weg gespurt ist.
Also wenn man das jetzt nun alles zusammenfasst, dann hört man, dass das meistens Läufe sind, die doch länger sind als ein Marathon, der ja bei dir immer geht. Reizt dich ein Marathon überhaupt noch?
Schwierig zu sagen. Ein Marathon ist etwas Vergleichbares. Ich mag das nicht, zurückzublicken. Ich mache auch keinen Lauf oder ganz selten irgendwas doppelt, weil mich neue Sachen reizen. Ein Marathon wäre immer vergleichbar. Ich wüsste 42 Kilometer, hätte eine Zeit im Kopf, versuche die Zeit zu schlagen oder annähernd ranzukommen. Da fehlt mir irgendwie ein bisschen so der Erlebnisfaktor und das Abenteuer.
Also Marathon dann eher nur mal so nebenbei im Training. Apropos, wer nun anfangen will mit dem Lauf und damit zurück zum neuen Jahr und den Vorsätzen, wie fängt man da an am besten?
Ganz ruhig, das ist ein großer Fehler vielleicht für Newcomer im Laufen oder für Leute, die Laufen für sich entdecken, dass sie zu schnell loslaufen, dass sie ihre Geschwindigkeit zu schnell steigern. Wirklich ein Beginn aus Gehen und Rennen und nicht einfach lospacen und dem anderen Läufer im Park versuchen zu folgen und immer Spaß haben. Also das ist wichtig, dass man Spaß hat beim Laufen, weil wenn es irgendwo ein Muss wird, dann ist das vorhersehbar, dass es nicht gut kommt, dass es zeitlich limitiert ist.
Wie wichtig ist die Ausrüstung? Wie wichtig sind die Laufschuhe?
Würde ich für mich jetzt persönlich vernachlässigen, ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich jedes Jahr ein paar Kilometer laufe. Meine Füße sind vorbereitet. Deshalb ist es schon richtig, dass man am Anfang ein Gefühl für die richtigen Schuhe kriegen muss und vielleicht auch fachliche Beratung da erstmal haben muss, weil man das ja auch nicht abschätzen kann, was für einen Fuß man hat, wie die Beinstellung ist. Man sieht sich selbst nicht beim Laufen. Das wäre schon wichtig, dass man da mit einem guten Material auch einsteigt.
Rund um die Laufschuhe gehen die Meinungen der Experten ja auseinander. Die einen sagen, man braucht viel Dämpfung, andere sagen, man braucht ganz wenig oder überhaupt keine Dämpfung. Was sagst du?
So wenig wie möglich. Und das von Anfang an, weil sich dann die Füße oder die Fußstabilität rausbildet. Dazu braucht es ein bisschen erweiternde Maßnahmen, Fußgymnastik, generell Rumpfstabi etc. Klingt blöd, was der Rumpf mit den Füßen zu tun hat, aber das ist die ganze Körperhaltung spielt eine Rolle. Und je weniger Dämpfung, gerade von Anfang an, desto mehr muss der Körper arbeiten und das sind wir gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, in gestützten Schuhen durch die Gegend zu wandern.
Und wie oft sollte man am Anfang laufen gehen in der Woche?
Ja, am Anfang würde ich mit 2-3 Mal anfangen, nicht mehr, das reicht.
Wie lange willst du eigentlich noch laufen?
Es gibt immer wieder Läufer, die mich inspirieren, 70-jährige Männer, die Marathon laufen, 100-jährige, die Weltrekorde aufstellen über die Marathondistanz und von daher laufen, solange der Körper mitspielt, ich habe Spaß dran und solange ich Spaß habe, laufe ich.
Der Sportler Mike Becker im Gespräch mit Jan Breuer. 23.51 Uhr ist es.
Kultur.
Ja, das neue Jahr hat begonnen. Sie haben womöglich auch Ihr Teil dazu beigetragen, dass es gut anfängt. Aber aller Anfang ist schwer, heißt es. Wie ein guter Anfang geht, dazu hat sich Oke Bandixen mal umgesehen und präsentiert einen kulturellen Überblick des gelungenen Beginns.
I've nothing much to offer.
Den Anfängern den Anfang.
There's nothing much to take.
So kann es schon mal gut losgehen.
As long as we're together.
Viele Erwartungen liegen auf dem Anfang. Die Geschichte geht doch gar nicht los, schrieb Erich Kästner in einen Roman an den Anfang. Vielleicht deshalb. Die Musik hat es leicht, die klassische vor allem. Eine Oper oder Operette hat ein eigenes Gefäß für einen gelungenen Anfang, die Ouvertüre. Schon mal ein launiger Blick voraus. Die Beatles hatten so einen Anfang nicht zur Verfügung. Ein spannungsreicher Akkord reichte ihnen aber in manchen Stücken.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Das ist mal ein Anfang. In einem Satz die ganze Geschichte. Die Dramatik des Helden, der Konflikt, den man vielleicht erst erahnen kann, in einem scheinbar unschuldigen Satz.
Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, lebte, hieß Lummerland. Und war nur sehr klein.
Im Film holt den Zuschauer die Kamera gern erst einmal aus der Welt in die Szene. Kameraflug über die Stadt, der Blick landet in einer Straße, einem Vorgarten, vielleicht einem Haus. Der Vorspann. Gut auch eine Tür oder ein Tor öffnet sich und der Held taucht zum ersten Mal auf. Bei den Blues Brothers ist das so. Im Weißen Hai geht ein hübsches Mädchen schwimmen. Nun, nicht lange.
Ilsebill salzte nach.
Der Anfang von Günter Grass' Roman Der Butt. Ausgewählt einst als bester deutscher Romananfang. Meisterhaft. Als Rockband startet man am besten mit einem Riff. So als Marke. Der Rest des Songs kann dann ruhig hinterherhumpeln. Kann aber nicht jeder. Keith Richards von den Rolling Stones schon besser als viele andere. Im Anfang liegt auch immer eine Offenheit, eine Freiheit, vielleicht nur eine Andeutung, mehr aber nicht. Allmorgen ist ganz frisch und neu, wie es schon im Kirchenlied heißt. Nach dem Anfang geht das ganze Drama los. Aber wie? Das muss man dann eben sehen. Auf jeden Fall bleibt es immer spannend. Oder wie es die Band An My Canterei singt.
Irgendwann fangen wir hier zum letzten Mal von vorne an.
Ein kultureller Überblick war das von Oke Bandixen. 23.55 Uhr ist es jetzt genau, Zeit für
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Nach dem Tod von Papst Benedikt trauern Gläubige auf der ganzen Welt. Als erster Papst der Neuzeit war Benedikt 2013 freiwillig zurückgetreten. Für die Neue Osnabrücker Zeitung bleibt das ein einzigartiges Ereignis.
Das kollektive Gedächtnis wird sich auf einen Punkt konzentrieren. Benedikt dankte ab. Ein Skandal in der Kirchenwelt. Galt doch der Tod mindestens in den vergangenen 700 Jahren als einzig legitimes Ende eines Pontifikats. Und zumal nach einem Johannes Paul II., der selbst in schwerster Krankheit die Bürde des Amtes weitertrug. Es mutet schon fast ironisch an. Ausgerechnet der konservative Josef Ratzinger wagte, was man als moderne Entscheidung werten kann, und demonstrierte damit, dass selbst für Päpste die Selbstaufgabe im Amt keine Pflicht ist.
Die Rheinzeitung aus Koblenz blickt auf die Rolle, die Benedikt auch als emeritierter Papst noch gespielt hat.
Durch seine beharrlichen Veröffentlichungen, auch nach seinem Rücktritt, bot Benedikt den Konservativen die Möglichkeit, ihn weiterhin als den rechtmäßigen Papst anzusehen und Franziskus mit seinen Reformbemühungen auszusitzen. Die beiden Lager in der Kirche hatten jeweils ihren eigenen Papst. Wie geht es jetzt weiter in der katholischen Kirche, jetzt wo es wirklich nur noch einen Papst gibt? Werden sich die Reformer nun durchsetzen können? Die Lage ist tatsächlich verworrener denn je.
Für die Frankenpost aus Hof ist vieles, was Benedikt in seiner Amtszeit vorhatte, gescheitert.
Das Rettungsprojekt, das er als Kardinal begonnen hatte und als Papst fortführen wollte, die geistige und geistliche Erneuerung der Kirche, blieb in den Anfängen stecken. Auch Benedikt konnte den Bruch der Kirche mit der modernen Welt und den Rückzug ins Ghetto des Glaubens nicht aufhalten. Benedikt XVI. Wird als glückloser Übergangspapst in die Geschichte eingehen, der dieses Amt nie wollte.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg meint:
Mit seiner Warnung vor der Verweltlichung der Kirche traf Ratzinger zwar einen wunden Punkt, aber für den Weg einer gegenwartsgerechten geistlichen Erneuerung hatte er nicht mehr zu bieten als den Rückgriff auf die Tradition. Für einen theologischen Aufbruch und zeitgemäße Antworten auf die Gottesfrage fehlten dem Hochbetagten Kraft, Mut und Sinn.
Und der Bremer Weser-Kurier kommentiert die Beileidsbekundungen aus der Politik zum Tod Benedikts.
Von einer Papstbegeisterung ist nichts mehr zu spüren. Ein Beispiel: Bundespräsident Steinmeier. Er bleibt diplomatisch, würdigt Benedikt als Theologen und Gelehrten. Doch dann äußert sich Steinmeier zum Missbrauch in der Kirche. Benedikt wusste um das große Leid der Opfer und den immensen Schaden für die Glaubwürdigkeit der Kirche. Kein Wort dazu, was der Papst aus Deutschland unternahm. Ein ohrenbetäubendes Schweigen. Noch vor einigen Jahren wäre so ein Schreiben undenkbar gewesen. Doch an diesen Ton werden sich die Kirchen gewöhnen müssen.
Und das waren Standpunkte, Meinungen aus deutschen Medien, heute zusammengestellt von Felix Tenbaum. Gleich zu Beginn der nächsten Stunde, besser gesagt des neuen Tages, den 2. Januar, beschäftigen wir uns mit dem Jahreswechsel weiter. Wie haben die Deutschen die Silvesternacht gefeiert? Da schauen wir nach Berlin. Welche Bilanz ziehen die Einsatzkräfte aus Polizei und Feuerwehr? Und natürlich schauen wir auch in die Ukraine. Das und mehr gleich hier bei uns. Jetzt aber erst einmal der nächste Nachrichtenüberblick.
ist 0 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Klaus Janssen. Guten Abend. In NRW sind bei Silvesterfeiern in mehreren Städten Einsatzkräfte angegriffen worden. Zwar war die Lage insgesamt im Land relativ ruhig, in Bochum attackierten aber etwa 300 Menschen Einsatzkräfte mit Böllern. Ähnliche Vorfälle gab es in Bonn, Essen und Hagen. Noch heftiger war es in Berlin. Ein Feuerwehrsprecher schildert den Abend so.
In 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in einen Hinterhalt gelockt, wurden mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Es wurde versucht, diese Fahrzeuge zu plündern, die Rolldänen wurden hochgerissen. Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben.
Die Berliner Gewerkschaft der Polizei fordert jetzt ein Böllerverbot. Es müsse ein Ende haben, dass Pyrotechnik gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt werde. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat die Bevölkerung zu Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit aufgerufen. In seiner Neujahrsansprache dankte Wüst allen, die sich für andere einsetzen, etwa Beschäftigte in Krankenhäusern und Menschen, die sich um ukrainische Geflüchtete kümmern. Brasilien hat einen neuen Präsidenten. Am Abend wurde der Linkspolitiker Lula da Silva vereidigt. Auch viele Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland waren dabei, für Deutschland Bundespräsident Steinmeier. Lula löst den Rechtsextremisten Bolsonaro ab. Als ein wichtiges Ziel nannte er den Schutz der Regenwälder. Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt. Bei der Darts-WM hat zum ersten Mal ein Deutscher den Einzug ins Halbfinale geschafft. In London setzte sich Gabriel Clemens 5:1 gegen den Weltranglisten-Ersten Gavin Price aus Wales durch und spielt an diesem Montag um den Einzug ins Finale. Mats Nicholson, WDR Sport.
Clemens lag 0:1 zurück und spielte sich dann in einen unglaublichen Rausch. Beim Favoriten ging gar nichts mehr und irgendwann war klar, Price kommt an diesem Abend nicht mehr zurück. Und Clemens erlebt den größten Abend seiner Darts-Karriere. Das lohnt sich richtig. 116.000 Euro sind jetzt schon sicher. Er wird in der Weltrangliste klettern. Das sind völlig neue Dimensionen, die bisher für deutsche Darts unerreichbar schienen.
WDR aktuell aus der Region.
Nach dem Silvesterwochenende in Winterberg sind Liftbetreiber, Gastronomen und Hoteliers zufrieden. Trotz Wärme und Regen herrschten dank Maschinenschnees noch relativ gute Wintersportbedingungen. Norman Stahl für WDR aktuell.
Die Urlauber kamen hauptsächlich aus NRW und den Niederlanden. Zum Jahreswechsel liefen noch 30 Lifte in Winterberg, Schmallenberg und Willingen. Viel los war nicht nur auf den Pisten, sondern zum ersten Mal nach 2 Corona-Jahren auch in den Après-Ski-Hütten. Die Liftbetreiber im Sauerland hoffen jetzt für die zweite Ferienwoche auf kältere Temperaturen und Neuschnee.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht verbreitet regnerisch mit stark böigem Wind bei 12 bis 7 Grad. Morgen erst regnerisch, teils mit kräftigem Regen, später vom Niederrhein her freundlicher. In Dinslaken bis zu 12 Grad, in Brühl 13 und in Arnsberg bis zu 14 Grad. Am Dienstag ist es dann teils sonnig, teils grau und trüb, zwischendurch mit leichtem Sprühregen bei vorübergehend kühleren 5 bis 10 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Es ist nichts los auf den Straßen. Sie haben freie Fahrt. Eine gute und sichere Fahrt wünsche ich Ihnen.
Schon ab dem frühen Abend knallt es ununterbrochen.
Es wurde uns 2 Jahre verboten. Und natürlich ist man dann heiß drauf, dieses Jahr richtig Gas zu geben.
Auf Gehwegen, in Parks, auf Grünstreifen der Straßen, überall, wo es nur irgendwie geht, fliegen Raketen und funkensprühende Feuerfontänen Richtung Himmel. Ein anderes knallendes Geräusch sticht hervor. Es sind Schreckschusspistolen.
Das kannst du auch im Waffenladen kaufen. Es gibt ja so einen kleinen Waffenschein, das kannst du überall machen.
Die Schuss- und Böllergeräusche sind für Davut Adil und seine Familie nicht leicht zu ertragen. Sie sind vor dem Krieg in Afghanistan geflohen und leben in einer der 104 Unterkünften für Geflüchtete in Berlin. Besonders seine Frau und seine Mutter sind schwer traumatisiert.
Sie haben in Afghanistan immer solche Geräusche gehört. Und dort war diese Geräusche immer Bomba und Rakete und real. Das war. Ich habe gesagt, nach dem Essen, wir müssen gehen und Brandenburger Tor und so. Aber sie hat gesagt, nee, wir gehen gar nicht, wir haben Angst.
So bleiben sie zu Hause an diesem Abend. Es läuft Musik aus der Heimat und auf dem Boden wird ein großes Tischtuch ausgebreitet. Es gibt afghanische Spezialitäten. Davut trägt ein spezielles Gewand. Es ist ihm wichtig, zum Jahreswechsel gut auszusehen und neue Kleidung zu tragen, denn es werden noch Fotos gemacht an diesem Abend und als Neujahrsgrüße verschickt zu Verwandten nach Kabul.
Wir haben schon gekleidet uns. Wir schicken zu unserer Bruder und Schwester. Sie sind sehr traurig, dass sie allein dort sind und wir sind hier. Aber sie freuen sich.
Um 23 Uhr ist es immer noch um die 15 Grad warm. Und so frieren für einmal auch die nicht, die in knappen, schicken Party-Outfits vor den Berliner Clubs warten, um ins neue Jahr zu tanzen. Wie bei einem kleinen Technoschuppen direkt an der Spree. Die Party wird hier 36 Stunden dauern, sagt eine der Organisatorinnen.
24 Stunden war zu kurz, 40 war ein bisschen zu lang, deswegen machen wir dann ein bisschen den Mittag vom Montag. Das war eine ganz runde Zeit.
Ein junger Mann mit dunkelgrauem Lidschatten steht als einer der Ersten in der Schlange. Und er weiß schon, wie er die 36 Stunden ausnutzen möchte.
Ich bin auf jeden Fall die Nacht über hier. Tagsüber werde ich mich ausruhen. Und dann werde ich die nächste Nacht, glaube ich, wieder herkommen einfach.
So mischen sich die wummernden Bässe, die aus dem Club dröhnen, mit den Feuerwerksknallern von draußen. Um Mitternacht gibt es dann kein Halten mehr.
3, 2, 1!
Die Berliner Feuerwehr ist stundenlang im Ausnahmezustand und löscht zeitweise 80 Brände gleichzeitig. Mehrere Personen werden verletzt. Gebrannt haben unter anderem ein Keller, mehrere Balkone oder ein kompletter Dachstuhl. Im Berliner Ortsteil Lichtenrade eskaliert die Situation, als Einsatzkräfte der Feuerwehr angegriffen werden, sagt Rolf Erbe, der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr.
Mit Latten wurden wir beworfen und von uns haben mehrere Kollegen auch mit Pfefferspray dann leider Kontakt bekommen. Wir haben dann sofort den Rückzug angetreten und die Polizei ist jetzt hier vor Ort.
Insgesamt waren Polizei und Feuerwehr mit mehr als 2500 Kräften in dieser Silvesternacht in Berlin im Einsatz.
Ja, nach 2 Jahren Corona-Einschränkungen durfte in der Silvesternacht wieder richtig geböllert und geknallt werden. Davon haben die Menschen hier auch reichlich Gebrauch gemacht. Sie haben es im Beitrag gehört, geschätzt 120 Millionen Euro wurde insgesamt für das Feuerwerk in Deutschland ausgegeben. Gemerkt haben das vor allem natürlich Polizei und Feuerwehr. Hier wurde von deutlich mehr Einsätzen als in den vergangenen Jahren berichtet. Und dennoch wurde überall in Deutschland ausgelassen gefeiert. Zum Beispiel in Berlin am Brandenburger Tor oder am Alexanderplatz. Helena Dehler war mit einem Bericht zum Jahreswechsel in Berlin und aufgrund der zahlreichen Angriffe auf Einsatzkräfte und Unfällen im Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk hat auch die Gewerkschaft der Polizei in Berlin jetzt ein Ende des privaten Böllerns gefordert. Böller, Knaller und Raketen, so haben die Menschen hier also bei uns in Deutschland das neue Jahr begrüßt. Das Knallen der Böller und Zischen der Raketen ist in der Ukraine der Sound des Krieges. Dort gab es zum Jahreswechsel neue russische Angriffe weiterhin. Ziel war auch die Hauptstadt Kiew. Präsident Zelensky hat seine Landsleute aufgerufen, durchzuhalten. Er spricht weiter von einem Sieg der Ukraine. Andrea Bär über einen Jahreswechsel im Kriegszustand.
Das neue Jahr begann in Kiew, wie das alte zu Ende gegangen war. Um 00:30 in der Nacht heulten die Sirenen, ein Krachen war zu hören und es gab landesweit Luftalarm. Silvester in der Ukraine war anders in diesem Jahr. Es herrscht Kriegsrecht, Massenansammlungen und Feuerwerk sind verboten und auch die Sperrstunden waren nicht aufgehoben. Um Punkt 12 öffentlich anstoßen auf Straßen oder Plätzen, das gab es nicht. Es gab Konzerte oder Theateraufführungen und am Weihnachtsbaum auf dem Sophienplatz in Kiew bekamen Kinder weiße Friedenstauben auf den Arm gedrückt. Auch Veronika Kulechina war mit ihren Kindern gekommen. Der Schreck der russischen Angriffe am Silvestertag steckte der 42-Jährigen noch in den Knochen. Ich nehme an, dass sie uns so zum neuen Jahr gratulieren wollen. Ich habe keine Kraft mehr, meine Kinder durch diese Angriffe zu bringen. Wir waren sehr nah an der ersten Explosion und das ist sehr beängstigend. Serhi aus Rivne in der Westukraine blickt düster ins neue Jahr. Schon 2022 bestand mein Leben vor allem aus Krieg, sagt er. Und dieser Krieg um Frieden geht weiter. Es ist eine große Tragödie für die Ukraine und auch für mich persönlich war es ein sehr schweres Jahr. Ich bin im September mobilisiert worden und mache in Kiew eine Funkerausbildung. Es ist das erste Mal, dass ich in der Armee bin, obwohl ich Reservist war und Silvester ist wirklich sehr schwierig für mich, denn ich habe so etwas noch nicht erlebt. Der Physiker ist in Tscherkassy stationiert und sicher, dass die Ukraine Russland besiegt. Er denkt damit wie etwas mehr als 90% der Menschen im Land. Das zeigt eine Umfrage des renommierten Rasumkow-Instituts. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hob in seiner fast 18 Minuten langen Neujahrsrede darauf ab. 2022 habe mit der russischen Invasion am 24.